Hallo und herzlich willkommen zur Live-Aufnahme von Popcorn Culture, dem Film- und Serienpodcast des RevLab. Popcorn Culture. Popcorn Culture ist ein Podcast des RevLab selbst, in dem sich drei wackere KriegerInnen verpflichtet haben, regelmäßig die Tiefen und Untiefen der Streaming-Dienste, Serien, Kultur- und Filmlandschaft zu durchforsten. Wir gucken alles, was es bei Netflix, bei Amazon Prime und den ganzen anderen Streaming-Diensten, die man gar nicht alle so genau kennen möchte, wir gucken uns das alles an. Das ist auch nicht immer schön. Und wir reden dann gerne darüber. Die drei wackeren KriegerInnen, ihr habt es vielleicht schon gesehen oder seht es dann spätestens jetzt, das bin einmal ich, meine Wenigkeit und meine beiden KollegInnen, ich kann sie auch gendern, obwohl es zwei Männer sind, aber ich glaube, sie fühlen sich wohl, wenn sie gegendert werden. Herzlich willkommen Manuel Schmid und Jakob J. Friedrichs, schön, dass ihr auch da seid. Bevor wir starten, noch ganz kurz, ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen über den Slido-Code, den findet ihr da rechts, genau, den QR-Code oder eben auch unter sli.do mit dem Code. Der Code bleibt auch eingeblendet, also der Zahlencode bleibt eingeblendet. Ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen, was auch immer, zu dem Film, zu unseren Gesprächen. Wir berichten auch gerne, was Manu gestern gekocht hat zum Beispiel. Wir sind da sehr frei.
Und es wäre schön, wenn was kommen würde, weil es wäre uns ein bisschen peinlich, wenn keine Frage käme.
Wir haben keinen Alternativplan.
Ja. Genau, bringt irgendwas.
Ihr genau. Seid Plan B.
Genau. Wir schauen zum Ende unseres Gesprächs ein bisschen rein und schauen mal, was ihr so geschrieben oder auch gefragt habt und hoffen, dass da ein bisschen was zusammengekommen ist. Aber jetzt starten wir auch mit unserer Folge von Popcorn Culture und ich darf jetzt quasi den Moderationsstab zumindest abgeben oder mit in eure Verantwortung stellen und freue mich, dass wir jetzt zusammen eine Live-Aufnahme von Popcorn Culture haben.
Popcorn Culture.
Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben.
RevLab.
Startet gut, wer fängt an?
Ja, herzlich willkommen, liebe Live-ZuschauerInnen und liebe HörerInnen dieses Podcasts aus fern und nah. Es kommt eine weitere Folge unseres Serien- und Filmpodcasts Popcorn Culture und wir sind hier mitten im RevLab Festival und haben uns im Vorfeld lange überlegt, das war keine einfache Entscheidung, worüber sollen wir sprechen? Nehmen wir was ganz Aktuelles? Nehmen wir irgendwie was Klassisches und so? Schlussendlich nach großer Diskussion und einem unendlich langen WhatsApp-Chat-Verlauf haben wir uns dann für einen, ich finde, einen Kultfilm eigentlich entschieden, The Shawshank Redemption, auf Deutsch Die Verurteilten.
Genau, man könnte auch einfach sagen, wir sind einfach die IMDb, also Internet Movie Database Liste durchgegangen und haben gedacht, wir nehmen einfach mal den Film, der ganz, ganz oben steht.
Genau, seit vielen, vielen, vielen Jahren steht er, ich glaube seit 2008.
Seit 2008, ja.
Seit 2008 steht The Shawshank Redemption auf der Nummer 1. Was schon auch ein bisschen merkwürdig ist, weil es eben nicht Titanic oder Star Wars oder Der Pate The Dark Knight oder Citizen Kane ist. Was so große Klassiker sind, die zumindest auch kommerziell ein Riesenerfolg waren. Nicht alle von den aufgezählten gerade, aber zumindest einige.
Du hast es schon angeschnitten. Shawshank Redemption, Die Verurteilten, war in den Kinokassen gar nicht so erfolgreich. Also der ist in einem Jahr rausgekommen, in dem ganz viel anderes auch passiert ist. Zum Beispiel Forrest Gump, der dann später auch bei den Oscars abgeräumt hat und hat an den Kinokassen gar nicht so viel eingespielt und wurde dann so erfolgreich, weil die Leihausgabe, die VHS-Leihmöglichkeit des Filmes so günstig war. Der wurde einfach sehr, sehr günstig verkauft dann als VHS und man konnte den als Videothek damals einfach sehr, sehr günstig leihen und deswegen stand der überall und deswegen war der einfach unglaublich im Nachhinein erfolgreich, auch wenn er eben bei den ganzen Oscars und so gar nicht so abgeräumt hat.
Ja, er war immerhin für 6 Oscars nominiert.
Hat keinen bekommen.
Genau, hat keinen bekommen. Ich weiß noch, ich habe ihn damals tatsächlich im Kino gesehen und es war noch vor der Oscar-Verleihung und dann stand auf dem Plakat für 6 Oscars nominiert und ich dachte, interessant. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich reingegangen bin. Entweder, weil es eine Stephen King-Verfilmung ist oder wegen Morgan Freeman, der eine der Hauptrollen spielt. Und dann war ich auf die Oscar-Verleihung sehr gespannt. Ja, und dann hat er halt nichts bekommen.
Vielleicht kurz noch für unsere jüngeren Zuhörer und anwesenden VHS-Kassetten. Genau. Das ist aus einer früheren Zeit, da hat man Filme abgespeichert auf so großen Kasten, etwa in der Größe eines Schuhkartons, die hat man dann in einen noch größeren Player reingesteckt und dann geguckt und wenn sie fertig geguckt waren, musste man zurückspulen, damit man sie noch einmal ansehen konnte. Einfach, da sehen wir mal, wie weit wir gekommen sind jetzt mit Netflix auf meinem Handy und so. Übrigens, der Film ist auf Netflix verfügbar, Shawshank Redemption. Ich glaube auch auf anderen Streaming-Portalen.
Amazon Prime auch.
Genau. Und auf Netflix jedenfalls kann man den einfach so ohne Zusatzkosten kann man den nochmal gucken. Und ich habe das ja auch nochmal gemacht, weil ich den Film irgendwie vor gefühlt 100, aber wahrscheinlich sind es so 20 Jahre, habe ich den gesehen. Und ich muss sagen, beim zweiten Mal jetzt in Vorbereitung dieses Podcast-Gesprächs natürlich, ich war nochmal total gefesselt. Das hat mich nochmal richtig gepackt, obwohl ich den im Büro über Mittag geguckt habe.
Das stimmt. Wir waren im Büro und Manu wurde auf einmal so sehr still an seinem Schreibtisch und war so sehr in sich versunken und hat so in sich geruht.
Ja.
Und dann, kurz danach haben wir irgendwie gesprochen und dann dachte ich schon so, hat er gerade eben noch den Film geguckt? Oder?
Tränen flossen über sein Gesicht.
Was ist gerade passiert?
Zitternd saß an seinem Stehpult.
Vielleicht können wir noch ganz kurz was sagen. Ich weiß gar nicht, ob du es eben schon erwähnt hast, aber der Film ist ja eine Buchadaption. Also es gab ja ein Buch von Stephen King. 1982 ist das rausgekommen, also 12 Jahre bevor der Film dann rauskam. Und der Film, das Buch hieß Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Der Film heißt dann nur noch Shawshank Redemption oder Die Verurteilten, auch weil der Drehbuchautor und der Regisseur Frank Darabont nicht wollte, dass die Leute denken, Rita Hayworth würde vorkommen, weil das Einzige, was von Rita Hayworth vorkommt, ist ein Poster von ihr tatsächlich.
Das ist, habe ich mir sagen lassen, eine bekannte Schauspielerin aus früheren Zeiten, in denen selbst ich noch nicht gelebt habe. Aber Jay hat sie noch persönlich getroffen.
Also es ist eine Ikone, es ist eine Schwarz-Weiß-Film und Pin-Up-Ikone. Rita Hayworth, also dass du sie nicht kennst, Manu, das...
Habe ich was verpasst?
Ja, definitiv.
Ja, okay.
Und das Poster spielt im Film natürlich eine ganz wichtige Rolle, aber dazu kommen wir noch, denke ich.
Was auch witzig ist, noch so ein Fun-Fact dazu, es haben sich ganz viele Frauen auf die Rolle der Rita Hayworth beworben. Anscheinend wussten sie einfach nicht, dass es keine Rolle gibt, sondern einfach nur um ein Poster geht, also so blinde Bewerbung. Der Film, da muss doch Rita Hayworth irgendwie beinhalten. Genau. Aber nein, es gibt keine Rolle für Rita Hayworth, außer das Poster.
Du warst ja bei Stephen Kings Buchvorlage.
Genau.
Ein Fun Fact wäre auch, dass Stephen King die Rechte für den Film für $1 verkauft hat, weil er so überzeugt war von dem Projekt dieses Regisseurs und der hat sich dann offenbar, hat sich Stephen King diesen Dollar, diese Dollarnote dann in einem Rahmen aufgehängt, so quasi. Das war, was er für die Buchrechte von Shawshank Redemption gekriegt hat. Und der Name, also Shawshank, das ist ein fiktives Staats Staatsgefängnis oder ein fiktiver Staat, Bundesstaat, den man...
Es ist Gefängnis.
Das Gefängnis heißt Shawshank, das soll quasi ein Ort sein, der ist fiktiv. Und man sagt auch, es könnte ein Grund gewesen sein, warum der Film nicht erfolgreich war an den Kinokassen, weil einfach der Titel irgendwie sehr quer stammt. Man wusste nicht, was soll das sein. Und jetzt in der Zwischenzeit ist der Film derart klassisch geworden, dass zumindest im Amerikanischen ist das ein fester Ausdruck geworden, ein Verb quasi, to Shawshank someone. Wenn man jemand Shawshankt, dann hat man, wir werden noch sehen, warum, dann hat man quasi jemanden entweder ganz geschickt und mit einem langen Atem hintertrieben oder hat sich aus einer Situation sehr, sehr schlau und geduldig herausgestohlen. Man kann sich aus einer Arbeitsstelle oder aus einer Beziehung heraus Shawshanken. Und das gibt's, also wenn ihr das googelt, dann findet ihr ganz, ganz viele Verwendungen auch. Das wird als stehender Begriff gebraucht und das geht auf die Popularität dann dieses Films zurück.
Ja, und man könnte vielleicht auch noch sagen, wenn man Stephen King hört, denkt man ja normalerweise Horror. Ja, ist ja einer der bekanntesten und berühmtesten und auch reichesten Horrorautoren, die es so gibt. Aber The Shawshank Redemption ist eine seiner Nicht-Horror-Geschichten. So wie auch Stand By Me zum Beispiel, also die Verfilmung von seiner Novelle The Body, die übrigens auch in dem gleichen Buch ist. Das ist eine Sammlung von Novellen. Frühling, Sommer, Herbst und Tod heißt das Buch. Das ist wichtig zu wissen, weil eigentlich haben wir es hier mit einem klassischen Drama zu tun, würde ich sagen. Also auch kein Actionfilm oder so, sondern ein klassisches Drama, das auf einem ziemlich engem Raum spielt, nämlich in diesem Gefängnis zu 95% des ganzen Films.
Ja.
Genau.
Soll ich gerade zur Story was sagen oder hast du noch einen Fun Fact?
Nee. Ich hätte dann jetzt sonst die Überleitung gemacht, hätte gesagt, wir haben jetzt schon ganz viel zu dem Film erzählt und so ein paar Fun Facts gedroppt, um mal euch ein bisschen hineinzunehmen in so dieses ganze Filmsetting und auch so ein bisschen die Wirkungsgeschichte zumindest des Filmes oder wie der sich so entwickelt hat. Und müssen aber sagen, wenn wir jetzt über den Film sprechen und Manu wird gleich eine kleine Inhaltsangabe machen, wir verraten das Ende. So.
Genau. Also wenn du den Film noch ungespoilert sehen willst, musst du jetzt rausgehen.
Genau. Oder die Ohren zu halten und unsere Podcast-HörerInnen, die können ja jetzt stoppen, Netflix öffnen, den Film reinziehen und dann weiterhören. Aber jetzt wird gespoilert.
Und der Film ist 31 Jahre alt, also da darf man auch über das Ende sprechen.
Genau. Ist okay.
Also, ich mach's ganz kurz. Es ist schon klar geworden, der Film, der spielt eigentlich hauptsächlich im Gefängnis. Es beginnt zwar nicht im Gefängnis, sondern es beginnt mit dem Hauptdarsteller, mit dem Protagonisten Andy Dufresne, der von Tim Robbins gespielt wird und einen Banker spielt, der vorgeblich seine Frau und ihren Liebhaber in Flagranti erwischt und erschossen hat. Das wird ihm vorgeworfen vor Gericht und er stellt sich enorm hölzern an bei seiner Verteidigung, macht einen eiskalten Eindruck und die Geschworenen und der Richter hat den Eindruck, ja, das trauen wir dem zu und der wird verurteilt zu, weiß nicht, zweimal lebenslänglich oder irgendwie so. Der wird dann eingelocht in diesem Shawshank Prison. Das passiert alles in den ersten 2 Minuten und ab da ist eigentlich fast alles im Gefängnis gedreht und man sieht da, welche Verhältnisse in dem Gefängnis herrschen. Das Gefängnis wird geleitet von einem Direktor, der einerseits wahnsinnig stinkfromm ist, ständig Bibelverse zitiert und ganz viel Wert darauf legt, dass man in seinem Gefängnis keinen gotteslästerlichen Spruch ablässt. Also die erste Regel, die den neuen Gefangenen beigebracht wird, ist keine Blasphemie. Gleichzeitig herrschen absolut menschenunwürdige Verhältnisse in dem Gefängnis, der herrscht mit einem eisernen Regime. Die Würde und Integrität der Gefangenen wird überhaupt nicht geachtet. Und dieser Andy Dufresne, der kommt in diese Zustände hinein, erlebt auch sehr früh, wie er von Mitinsassen vergewaltigt wird und so weiter. Das sind sehr unschöne Szenen. Ich habe übrigens den Film als enorm gewalttätig in Erinnerung gehabt, weil ich den irgendwie eben vor 20 Jahren gesehen habe. Und beim zweiten Mal gucken habe ich gemerkt, das meiste wird eigentlich gar nicht gezeigt. Mhm. Aber das ist mir so eingefahren damals. Ich habe gedacht, das ist ein ganz fürchterlich gewalttätiger Film. Ist es auch, aber zwischen den, also es wird nicht gezeigt, aber man geht schon mit dieser Figur. Und der freundet sich dann an mit der zweiten Hauptfigur, mit Red. Die wird gespielt von Morgan Freeman. Eine sensationelle Rolle in seinen noch einigermaßen jüngeren Jahren.
War auch nominiert für einen Oscar, Morgan Freeman.
Ja, genau, war auch für als bester Hauptdarsteller sogar. Ja.
Hat aber auch nicht gewonnen.
Auch nicht gewonnen, ja. Und dann, der springende Punkt ist dann, dieser Andy Dufresne erweist sich entgegen allen Erwartungen als unglaublich anpassungsfähig und widerstandsfähig. Der hat eine unglaubliche Geduld, mit der er diesen ganzen Widrigkeiten widersteht, und am gegen Schluss des Films wird deutlich, dass dieses kleine, das ist dann der Mega-Spoiler jetzt, dass dieses kleine Geologenhämmerchen, das er sich am Anfang besorgt hat, weil er so Freude an Steinen hat und so, hat sich dann erwiesen als Fluchtinstrument, mit dem er über satte 19 Jahre, im Buch sind es sogar noch mehr, aber im Film sind es 19 Jahre hinweg, hat er Stück für Stück, Krümel für Krümel in der meterdicken Gefängniswand hat er ein Loch gegraben, die Erde über seine Hosentasche auf dem Gefängnishof abgeführt, und über dem Loch war dieses Poster von Rita Hayworth. Um quasi seine Flucht zu verdecken, und am Schluss eben gelingt ihm diese Flucht. Und es ist so einer dieser Filme, den man halt quasi durch die Enthüllung am Schluss nochmal völlig neu, so wo man denkt, fuck, die ganze Zeit, fuck, der hat die ganze Zeit an dem gearbeitet und so. Und da ist quasi dann, das ist dann der große Überraschungs- und Offenbarungsmoment. Und der flüchtet sich dann ganz zum Schluss des Films an einen schönen Strand, wo ihm dann Red, der inzwischen,
entlassen
wurde, wo ihm dann Red wieder begegnet. So, das ist die Story in Kurzform.
Genau. Und natürlich, das klingt jetzt so, als ob man das in 10 Minuten erzählen könnte, aber es passiert natürlich ganz, ganz viel, und es gibt ganz viele kleine Einzelanekdoten, die auch zeigen, wie diese Gefängnisinsassen sich immer mehr befreunden, dass eine echte Clique wird und die quasi, wie die in diesem Gefängnis überleben. Und das ist, finde ich, also der Aha-Effekt am Schluss ist natürlich der Knüller, ja, die Flucht und so weiter und der Weg, wie er es gemacht hat, und dass er dann auch dem bösen Gefängniswarden noch eine drauf, also dass der auch sein Fett abkriegt und so. Ja, aber das Eigentliche, finde ich, ist nicht der Knüller, sondern ist diese schöne Zeichnung dieser Freundschaften, die dort entstehen, ja, in diesem furchtbaren Ort, und wie die miteinander, durcheinander Lebensmut und Lebenskraft erlangen, um diese Situation durchzustehen.
Ja.
Ist ganz spannend, dass du das sagst, weil man könnte ja jetzt meinen, dass das so ein klassischer Prison Break Film ist, wo es einfach darum geht, dass am Ende jemand ausbricht und es eigentlich nur um die Geschichte des Ausbruchs geht. Aber es geht halt überhaupt nicht um den Ausbruch in dem Film. Also deswegen ist dieser What the fuck Moment am Ende auch so groß, weil man eben den ganzen Film über nicht mitbekommen, dass an diesem Ausbruch gearbeitet wird. Also man sieht ganz am Anfang, als das Poster von Rita Hayworth noch nicht da hängt, wo es dann hängt, wie er mit diesem kleinen Hammer, wirklich kleiner Hammer, wie sie seinen Namen in die Wand reinritzt. Und das ist quasi das Einzige, was man mitbekommt, so ganz am Anfang, wo es darum geht, er bearbeitet diese Wand, aber auch nur, um seinen Namen reinzuritzen. Und sonst bekommt man von diesem Ausbruch im klassischen Sinne überhaupt gar nichts mit, sondern wie du gerade sagst, es sind die Episoden, es ist das Zwischenmenschliche, es ist das Begleiten dieses Insassens von Andy Dufresne, wie er sich einfügt und trotzdem doch aber auch irgendwie so seine ganz eigene Note in dieses Gefängnis mitbringt und damit auch sein Leben sich verändert, aber er auch das Leben der anderen Insassen verändert. Und das ist eigentlich die Handlung des Ganzen. Und deswegen ist es dann doch kein klassischer Prison Break Film, obwohl dieser Prison Break Moment am Ende sozusagen diese Lösung dann letzten Endes doch darstellt.
Ja, und was ich jetzt unterschlagen habe in der Nacherzählung der Geschichte, es gibt ja auch so einen, der Andy Dufresne, der hat im Gefängnis, am Anfang etabliert er sich oder mit der Zeit etabliert er sich dann auch gegenüber den Gefängniswärtern und sogar gegenüber dem Gefängnisdirektor, weil die Leute merken, shit, der Typ, der hat Finanzkenntnisse, der kennt sich aus, der weiß, wie man Steuererklärung ausfüllt, der weiß, wie man Loopholes ausnutzt, um Steuern zu sparen und so weiter. Und er arbeitet sich da quasi innerhalb dieser Gefängnishierarchie, arbeitet er sich quasi hoch bis zur rechten Hand des Direktors, der dafür sorgt, dass der Direktor Geld zur Seite legen kann und so, und wird dann auch Teil eines eigentlich betrügerischen Systems. Aber man merkt dann, das ist so fast ein bisschen, wie er sich so zum Mafia-Komplizen hocharbeitet. Und dann gibt's einen Knick in der Geschichte, wo er sich dann verstreitet mit dem Direktor oder zu frech wird. Und dann landet er einen ganzen Monat in diesem Loch, in dieser Einzelhaft. Und nicht nur Einzelhaft, sondern es ist einfach ein Loch ohne Tageslicht und ohne gar nichts. Und das ist fast nicht zu überleben. Und als er dann da rauskommt, hat man eigentlich als Zuschauer das Gefühl, jetzt ist er gebrochen. Jetzt ist sein Überlebenswille, jetzt haben sie auch ihn gekriegt. Und da rechnet man eigentlich umso weniger damit, dass es eben, dass es noch zu einem Ausbruch kommt und dass er seine Moral aufrechterhält quasi. Das ist auch das, also für mich ist das jetzt das dominanteste Motiv in diesem Film. Deshalb haben wir auch gedacht, das passt eigentlich sehr gut zu diesem Festival mit dem Motto Alles wird gut, weil hier einer über eine lange Zeit hinweg, Stück für Stück, er hegt eine Hoffnung, die Hoffnung auf Freiheit. Aber diese Hoffnung macht ihn nicht passiv, er hofft nicht, dass er einfach irgendwann durch glückliche Zufälle entweder entlassen wird oder durch eine offene Tür gleiten kann, sondern der arbeitet kontinuierlich an seinem Ausbruch. Und der hat quasi, er macht wirklich, das ist die Definition von playing the long game, oder? Er spielt das lange Spiel. Das ist ja das, also das, ich finde, man kann nicht anders als das enorm bewundern, dass einer 19 Jahre durchhält und dieses Ziel vor Augen behält.
Das Spannende ist ja, er arbeitet nicht nur 19 Jahre an seinem Ausbruch, sondern so diese Beharrlichkeit und dieses sich für seinen Ausbruch einsetzen, das tut er ja aber auch für seine Mitinsassen. Also es ist nicht nur, dass ich arbeite 19 Jahre lang auf meinen Ausbruch hin, weil ich weiß, dass ich dann irgendwann draußen bin und dann wird es gut sein und dafür sozusagen die Mitinsassen nutzen, sondern er sorgt ja auch mit seiner Beharrlichkeit dafür, und mit seinem Glauben daran, dass es gut werden wird, auch dafür, dass das Leben im Gefängnis für, bestimmt nicht für alle, aber vielleicht für ein paar Menschen eben in irgendeiner Art und Weise besser wird. Mhm. Und das habe ich gerade noch gedacht, als du es gesagt hast. Ich finde, es ist auch ein Stück weit eine Charakterstudie von einem Menschen. Also eine Charakterstudie, wie er sich auch in diesem Gefängnis entwickelt und wo er seine Schwerpunkte setzt und wo Dinge passieren, die ihn herausfordern und wie er trotzdem daran festhält, dass er weiß, ich arbeite auf eine äußere Freiheit vielleicht hin und habe trotzdem eine innere Freiheit in mir, das Leben hier trotzdem noch zu gestalten.
Ja. Aber das ist schön, dass du das sagst, weil das fiel mir auch auf. A, muss man sagen, die Tim Robbins spielt Andy Dufresne, oder wie heißt er?
Dufresne,
ja. Dufresne. So ein typischer Jay gerade mal wieder, ey. Andy Dufresne, sensationell. Ja. Und ich finde gerade das Schöne ist, wie gesagt, du hast das gesagt, Manu, er fängt sehr hölzern an und er verhält sich im Knast auch eher, naja, man weiß am Anfang nicht so recht, was man mit dem anfangen soll. So. Und dann aber über diese Freundschaften und auch durch seinen Einsatz für die alle merkt man oder man kriegt mit, in was in dem alles steckt. Und da entsteht so eine Persönlichkeit, die total fasziniert. Und ich finde es total stark, wie der Film einen quasi von einem Holzklotz hinführt zu jemandem, der immer faszinierender wird in einer furchtbaren Umgebung. Also die diese Umgebung bringt das Beste aus ihm heraus und er lernt die Dinge, die er wahrscheinlich im Job gut kannte, konnte jetzt einzusetzen für die Gemeinschaft, Beharrlichkeit, kümmert sich drum, dass die Gefängnisbibliothek vergrößert wird, indem er jeden Tag einen Brief an irgendein Amt schreibt und die sind dann irgendwann so genervt nach ein paar Jahren, dass sie sagen, also alles klar, hier $200, aber schreib uns nicht mehr.
Ja. Nach 300 Briefen.
Nach 300 Briefen und dann sagt er so, und jetzt schreibe ich jeden Tag 2 Briefe. Also super Typ, ja. Super Typ und die Entwicklung ist so schön, finde ich.
Zwei Punkte, auf die ich gerne reagieren möchte. Du hast gesagt, er ist ein Holzklotz. Dem würde ich widersprechen. Ich finde nicht, er ist ein Holzklotz. Er passt einfach nicht in das Gefängnis. Also auch, ja, gut. Das sagt der, die Geschichte wird erzählt von Red, eben dem von Morgan Freeman gespielten Menschen, mit dem er sich dann anfreundet. Und der Film wird quasi von Red erzählt in der Retrospektive. Und das sagt Red schon ganz am Anfang, als Andy ankommt in dem Gefängnis, dass er sich in diesem Gefängnis so bewegt, wie sich die anderen Insassen nicht bewegen. Also er läuft so ein bisschen rum und er spaziert so und man spaziert nicht durchs Gefängnis. Also es ist kein Ort, wo man spaziert oder vielleicht auch mit einer Leichtigkeit oder Unbekümmertheit da ist.
Ja, und aber so, er ist aber so, trotzdem auch so ein bisschen undurchsichtig am
genau,
Anfang
genau, und zurückhaltend. Sie können ihn halt nicht, sie können ihn nicht fassen, sie können ihn nicht einordnen. Aber ich glaube, das gehört eben zu dem Punkt, dass man das Gefühl hat, er passt da irgendwie nicht rein. Vielleicht von seinem Charakter auch, aber eben auch von dem Gefühl her, ja, also man weiß es ja nicht genau, am Anfang denkt man es noch. Er ist vielleicht wirklich unschuldig, ist er unschuldig hier oder hat er jetzt wirklich seine Frau und den Liebhaber umgebracht? Genau, er passt so irgendwie nicht so ganz da rein. Und einen zweiten Punkt, du hast es gerade schon angeteasert, er setzt sich dann mit Briefen dafür ein, dass zum Beispiel die Bibliothek aufgestockt wird. Und das ist irgendwie so ein Motiv, das ist nicht nur in Bezug auf die Bibliothek der Fall, sondern es gibt immer wieder so Momente, wo er sich als Insasse dafür einsetzt, dass es so kleine Freiheitsmomente oder kleine Momente irgendwie des alltäglichen Lebens für die anderen Insassen und für ihn auch gibt. Und das ist, glaube ich, so, das sind so die Episoden, die den Film auch ein Stück weit besonders machen. Es gibt auch diese Szene oder diese kleine Episode, wo es darum geht, dass er dafür sorgt, dass seine Mitinsassen an einem Tag ein Bier trinken dürfen. Also er unterstützt den einen Wärter dabei und sagt, hey, ich mache dir die Steuererklärung und dafür sorgst du dafür, dass wir am Ende des Tages heute, ich und meine Leute, jeweils ein Bier in der Hand haben und den Tag abschließen dürfen. Und du siehst dann, wie die 5 Insassen, die gerade irgendwie ein Dach geteert haben, also im Außendienst sozusagen waren, dann am Ende des Tages ihr Bier trinken dürfen und die Sonne irgendwie über ihre verschwitzten Körper geht und Andy sitzt an der Seite und guckt denen zu und er selber trinkt gar kein Bier, weil er schon vor langer Zeit aufgehört hat, Bier zu trinken. Und dann kommt sein Kollege, sein Insasse zu ihm und bietet ihm noch so ein Bier an und er sagt so, nee, ich habe schon lange aufgehört. Und seine Kollegen stehen stehen da und trinken das Bier und man hat das Gefühl, dass es so einen Moment, der ihnen die Menschlichkeit wiedergibt,
ja.
Wo Andy dafür sorgt, dass sie sich als Menschen fühlen und nicht nur als Insassen. Und davon gibt es eben einige Episoden, die diesen Film, finde ich, auch ausmachen. Und zum Beispiel eben auch das mit den Büchern, dass er sich einfach immer dafür einsetzt, dass die Bibliothek aufgestockt wird. Oder auch eine ganz, ganz schöne Episode, wo er dafür sorgt, weshalb er dann eben in dieses Loch gerät, dass für ganz kurze Zeit eine, ich glaube, Mozart-Arie einmal durch das ganze Gefängnis schallt und sie dann der Mozart-Arie lauschen können für ein paar Minuten, bevor er unterbrochen wird und dafür dann eben 2 Monate in dieses Loch kommt und trotzdem irgendwie alle Menschen dieser Mozart-Arie, alle Insassen der Mozart-Arie lauschen durften. Und er dann aus dem Loch kommt und sagt, das war es total wert, dass ich jetzt dafür 2 Monate in diesem Loch war, dafür, dass wir und die Insassen und ich einmal diese Musik gehört haben.
Es war witzig, als wir das so ein bisschen zusammengetragen haben, dass man sagen kann, der Film bringt eigentlich ganz verschiedene Dinge ins Spiel, mit denen Menschen aus ihren wörtlichen und auch sinnbildlichen Gefängnissen austreten können. Also du hast jetzt gesagt, der Genuss auch, ein Bier beim Sonnenuntergang und Morgan Freeman als Erzählstimme sagt dann, wir haben uns nach langer Zeit wieder einmal wie Menschen gefühlt. So, das ist so dieser Genuss im Moment, die Literatur als, also die, sein Einsatz für diese Bibliothek, dass Menschen in Geschichten eintauchen können und beim Lesen von Geschichten eigentlich quasi die Gefängnismauern transzendieren, aus dem Gefängnis in eine andere Welt gehen können. Die Musik, diese Figaro Oper, die da erklingt, und die Kamera geht über die Gefangenen, die Häftlinge in dem Hof, und alle sind magisch berührt und plötzlich werden sie durch diese Musik quasi aus diesem Gefängnis entführt. Es gibt eine andere, ein anderes Detail noch. Er schleift immer an Steinen herum, um so Schachfiguren herzustellen. Und dann spielt er mit Red, mit der Figur, die Morgan Freeman spielt, spielt er ständig Schach. Und das ist eine weitere klassische Art, wie man sagt, also das Spiel, im Spiel vergessen Menschen ihre Gefängnisse, ihre Restriktionen. Da taucht man auch ein in eine neue Welt. Ich finde das eigentlich bemerkenswert, dass sich quasi wirklich so, man kann das abschreiten, der Film öffnet mitten in diesem Gefängnis das Spektrum von Möglichkeiten durch Literatur, Musik, Genuss, Spiel, also aus seinen inneren Gefängnissen auszutreten.
Eine innere Freiheit zu entwickeln, ja, auch. Eine innere Freiheit in diesem Gefängnis.
Ich glaube übrigens, dass das eins der Geheimnisse ist des Films, warum er so beliebt ist. Also wie gesagt, um auf der IMDb über, keine Ahnung, 2008, also fast 20 Jahre auf der 1 zu sein, musst du ja, das sind Zuschauervotings, ne? Mhm. Du musst da schon ein großes Spektrum erreichen an Filmschauenden, altersmäßig, geschlechtermäßig und so weiter. Und ich glaube, dass genau diese symbolische Vorführung, weil wir alle kennen Momente, wo wir uns gefangen fühlen, wo wir in Lebensumständen sind, die uns irgendwas abnötigen, worauf wir überhaupt keine Lust haben, aber was wir machen müssen, wo wir nicht rauskommen. Und das ist natürlich, ein Gefängnis ist sozusagen das perfekte Bild dafür. Aber wir kennen das aus dem Alltag, glaube ich, alle. Und der Film macht so schön und so auch ein bisschen leichtfüßig, bietet der einem Visionen davon an, wie man seine Würde und seine Freiheit in diesen bedrängenden Situationen, Lebensumständen nicht verlieren muss, sondern eine innere Freiheit und Würde behalten kann. Und ich glaube, das macht er so gut, das kommt wirklich bei den unterschiedlichen Altern, Geschlechtern und so weiter, einfach, das kennt jeder und jeder sagt, ja, genau.
Und das Spannende ist ja noch, das hast du in unserem Vorgespräch angemerkt, wir erfahren gar nicht, also von den meisten Insassen erfahren wir einfach auch nicht, weshalb die da sind. Also es ist, die sind einfach da und die sagen alle, dass sie unschuldig sind und insgeheim weiß man natürlich, dass sie irgendwie vermutlich alle eher schuldig als unschuldig sind.
Sicher eigentlich.
Ja. Mit Ausnahme von Andy.
Mit Ausnahme von Andy, von dem wir alle am Anfang denken, er ist schuldig, aber es stellt sich raus, er genau. ist unschuldig. Er ist ja. der einzige genau. Unschuldige, der da ist.
Genau, und von allen anderen geht man davon aus, dass sie schuldig sind, aber wir erfahren überhaupt gar nicht, weshalb sie da sind. Also auch nochmal zu sagen, wir sagen einfach, die Menschen da haben eine Würde und wir erkennen diese Würde an. Und auch wenn sie äußerlich und von dem Gefängnisdirektor und von den anderen Wachen und sowas permanent runtergehalten und misshandelt und gepiesackt in aufs schlimmste Art und Weise werden, haben diese Menschen eine Würde und das ist es, wie du sagst, was der Film vermittelt, auch unabhängig von dem, was sie getan haben. Und damit haben wir natürlich eine wunderschöne Überleitung zu christlichen Themen.
Ah, schau an.
Ja, das ist wichtig. Mein Freund Marco sagte vorhin zu mir, dass er diesen Film gerne zu Ostern guckt, weil er findet, das ist ein Osterfilm. Ah. Und ich finde, er hat vollkommen recht. Mhm. Es geht darin um eine Art Auferstehung, wenn man so will.
Ja, und also
und Kreuzigung auch.
Und Kreuzigung.
Ja. Also und wenn wir schon dabei sind, jetzt habt ihr ja gesagt, es stellt sich heraus, dass ausgerechnet Andy Dufresne als einziger wahrscheinlich in dem Gefängnis unschuldig ist. Ja. Und es ist, man muss jetzt die Parallele nicht überstrapazieren, aber es ist eindeutig auch, dass Andy auch eine Art messianische Figur ist in dem Film. Also er sitzt unschuldig in dem Gefängnis.
Und für seine Mitgefangenen auf jeden Fall.
Ja, und er spielt quasi seinen Mitgefangenen solche Momente der Schönheit und der Freiheit irgendwie zu durch seinen Einsatz. Und das haben wir jetzt nicht sonderlich betont, aber er kommt ja zum Beispiel bei dem Einsatz für das Bier seiner Mitgefangenen kommt er ja beinahe ums Leben. Also auf dem Dach der Wärter fasst das als Provokation auf, dass er ihm da in die Finanzen reinredet und er macht's auch besonders ungeschickt, weil er ihn fragt, ob er denn seiner Frau eigentlich vertrauen würde oder ob er Angst hätte, sie würde ihn finanziell betrügen und dann wird er beinahe über den Dachrand gestoßen, bis deutlich wird, er will ihm vorschlagen, sein Steuerproblem so zu lösen, dass er seiner Frau eine Schenkung macht und damit dem Fiskus entgehen kann. Also er riskiert ganz viel für diese fucking Bier, die er dann nicht mal selber trinkt, sondern für seine anderen und bei der Musik ist es auch so, er ist nicht 2 Monate, aber er landet 2 Wochen in diesem Loch und kommt dann raus und sagt, das waren die einfachsten 2 Wochen meines Lebens, weil er sagt, für diese 3 Minuten Musik hat sich das alleweil gelohnt. So. Und das war, er spielt für die anderen diese Momente der Freiheit und der Würde frei, ist selber unschuldig und hält aber an dieser Hoffnung auf ein Leben jenseits der Gefängnismauern fest. Also das sind schon messianische Anklänge.
Und weigert sich auch in diesem System, dieses System mitzugehen. Also er versucht ja permanent irgendwie dieses System für sich oder für seine Mitinsassen anders zu nutzen und wie du sagst, immer wieder diese Momente freizuspielen. Also fällt eben auch durch seine Art und Weise zu leben und dort auch zu leben, komplett aus diesem System raus.
Ja.
Ja, und ist ja dann auch super spannend. Also die Religion wird durchaus auch sehr kritisch betrachtet in dem Film, in der Rolle dieses Gefängnisdirektors, der Warden Norton, der eben auch eine sehr bigotte Figur ist. Am Anfang denkt man noch, der ist wirklich fromm und wahrscheinlich ist er auch wirklich fromm. Der hat dann an seiner Wand einen Richterspruch aus der Bibel hängen, das Gericht Gottes kommt oder so ähnlich.
Ja, und es kommt bald.
Und es kommt bald, so, genau. Und er ist halt dieser sehr fromme, aber harte Mann, wo du dann auch nach und nach feststellst, oh, der spielt aber auch mit gezinkten Karten und der Andy muss sein Geld waschen und so weiter. Naja, und was ich nur sagen wollte, hier haben wir sozusagen eine Gegenüberstellung, also auch wenn Andy überhaupt nicht als religiöse Figur verkauft wird und die Religion sehr negativ dargestellt wird. Sind es quasi zwei Versionen, würde ich sagen, wie man Glaube an das Leben füllen kann. Einmal sehr zornig und bigott und von oben nach unten unterdrückend und einmal eben in der Form von Andy das Beste aus der Situation machen. Mhm. Immer auf den Moment achten, was Schönes rausholen. Und so stehen quasi zwei Lebenskonzepte. Und ich würde auch sagen, quasi im Bild gesprochen, zwei Glaubenskonzepte sich gegenüber in dem Film. Und das macht er sehr gut, finde ich.
Das eine ist ja insofern, ich gebe dir vollkommen recht, das eine ist ja aber auch eine Instrumentalisierung von der Religion. Also Genau. Der Gefängnisdirektor instrumentalisiert ja quasi die Bibelzitate, um seine Ordnung zu halten, um dafür zu sorgen, dass die Insassen sich entsprechend verhalten und nutzt dafür die Bibel als Zitate und sagt, nein, so hat es die Bibel gesagt und deswegen müsst ihr euch daran halten und instrumentalisiert diese eben für seine Ordnung, die ja aber keine menschenfreundliche Ordnung ist.
Ja.
Und anders als Andy, der quasi in einer der ersten Szenen in seiner Zelle sitzt und in der Bibel liest, quasi, die geben sich dann so ein kleines Shootout mit irgendwie Bibelversen, der sagt, die Bibel ist eigentlich dafür da, also in der Bibel liegt die Erlösung. Und zwar vielleicht in dem Sinne eher die innere Freiheit oder die innere Erlösung, die Freiheit, die innere Freiheit dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast, diese Momente zu finden und das Leben zu gestalten und Gutes zu tun in der Art und Weise, wie es mir möglich ist, in diesem Kontext zu der Zeit, in der ich lebe und da bin.
Ja, also ich will euch das jetzt nicht wegnehmen, aber die Symbolik muss man natürlich dann schon, die müssen wir schon auch noch aufhalten, weil es gibt ein paar wirklich auch wahnsinnig raffinierte, symbolträchtige Geschichten.
Also Salvation lies within it.
Gerade das, was du jetzt sagst, quasi der Gefängnisdirektor sagt das, glaube ich,
gibt ihm
die Bibel und sagt, hier liegt deine Erlösung. Und ausgerechnet in dieser Bibel spart sich Andy dann einen Teil aus und da liegt sein Geologenhämmerchen drin.
Also da versteckt er ihn drin.
Und zwar offenbar muss das nach dem Buch Exodus oder beim Buch Exodus, also da, wo es um den Auszug aus der Gefangenschaft geht, da beginnt diese Aussparung mit dem Hämmerchen drin.
Ja.
Und es ist also sehr, sehr wörtlich, die Erlösung liegt in diesem Buch, aber nicht unbedingt so, wie der Gefängnisdirektor das meint. Und umgekehrt, das hast du jetzt schon gesagt,
genau.
Magst du das mit mit dem Plakat.
Spannend ist natürlich auch dieses Symbol des Plakates, also von der Rita Hayworth einerseits, wo hinter der Gang in die Freiheit ist, auch spannend, ne? Eine lustvolle Frau, ja, verdeckt den Gang in die Freiheit, und der Gefängnisdirektor hat halt eben auch dieses Gerichtsplakat mit diesem Gerichtsbibelspruch hinter seinem Schreibtisch hängen. Und dahinter ist sein Safe, wo er alle seine Bücher, also seine Geschäftsbücher verstaut, wo auch alle seine krummen Touren drin festgehalten sind. So, also du hast zwei Plakate, einmal ein Gerichtsspruch, der Bigotterie und Machenschaften verdeckt, und einmal etwas lebendig Sinnliches, was quasi den Weg in die Freiheit für das Auge verdeckt.
Ja.
So. Und was, das ist natürlich eine tolle Symbolik, finde ich. Also.
Was aber, finde ich, spannend ist, weil du es gerade nochmal so betont hast, dass das Sinnliche, das ist ja das, was Andy schon auch lebt, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Plakat ist jetzt in keinster Weise für ihn sozusagen, er nutzt es nicht als Plakat, um sich an der schönen Frau zu erfreuen. Das ist ganz witzig.
Ich hoffe mal, dass er sich daran erfreut hat. Es ist eine wirklich schöne Frau, also das wäre ja schade. Also ich hoffe nicht, dass er die ganze Zeit nur so durch seine Kamera.
Aber es ist nicht wichtig für ihn.
Nee, es ist nicht wichtig.
Es ist als Plakat wichtig, aber sozusagen dieses Sinnliche, was du gerade betont hast, das ist für ihn wiederum nicht wichtig.
Ja, das glaube ich nicht.
Das glaube ich schon.
Nee, das glaube ich nicht.
Warte kurz.
Und jetzt, meine Lieben.
Weil es gibt zum Beispiel auch die Szene, wo sie den Film gucken mit, ich weiß gar nicht, ob es Rita Hayworth ist oder irgendeine andere
Schauspielerin. Ich glaube, das ist Rita Hayworth.
Und er Gab es da eine Ergänzung?
Nein, das war, glaube ich, schon
zu. Das war Rita Hayworth, genau. Ja. Sie gucken einen Film, alle Insassen. Und er ist der Einzige, der zu spät kommt. Und er kommt dann in die Szene, wo sie dann auftaucht und bespricht irgendwas mit Red. Aber er interessiert sich überhaupt nicht dafür. Und das ist quasi die Szene, wo alle darauf warten, dass Rita Hayworth auftaucht und sich daran erfreuen, dass sie eine schöne Frau auf der Leinwand sehen. Und das ist der Moment, wo er den Saal wieder verlässt,
okay,
weil er andere Prioritäten gesetzt hat. Also ich glaube...
Den gebe ich dir.
Ja.
Mein Gegenargument ist, also vielleicht hast du recht, dass es sozusagen ihm als Person, die dargestellt wird, nicht so wichtig ist. Aber ich glaube, von der symbolischen Aussage des Filmes,
absolut.
Also sprich, dass die, also dass Lust in die Freiheit führt, das will der Film schon sagen. Und darum geht's ja auch die ganze Zeit also spielen ist lustvoll, Musik ist lustvoll, Bier trinken ist lustvoll. Also der Film meines Erachtens setzt als Gegensatzpaar so eine komische von oben nach unten Religion und eine von unten nach oben Feier des Lebens, wo Lust dazugehört. Also er hätte da ja auch sich auf ein Bild von einem Auto hinhängen können. Es ist Rita Hayworth, Baby.
Da würde ich jetzt aber nochmal der Lust sozusagen widersprechen, sondern eher das betonen, was du gerade auch gesagt hast. Also die Zuwendung zu den schönen Dingen des Lebens. Weil wenn wir von Lust sprechen...
Tomato.
Nee, weil wenn wir von Lust sprechen und dann so ein bisschen in die Philosophiegeschichte abtauchen, dann sind wir schnell dabei, dass Lust ja sowas auch mit was Triebhaftes ist. Und ich finde, in dem Bereich sind es bewusste Entscheidungen. Und ich finde, das macht den Unterschied.
Also Nenn es Genuss.
Ja, aber die
Sinnlichkeit.
Die bewusste Hinwendung zu diesen schönen Dingen, zum Genuss, zur Sinnlichkeit, finde ich, ist nochmal was anderes als sowas Triebhaftes. Aber egal, okay.
Ja. Es gibt auf jeden Fall diese eine Szene, in der diese rauen Gefängnisinsassen, diese Horde von Mördern und Vergewaltiger diesen Schwarz-Weiß-Film guckt und als dann die werden dann gestört von Andy, der reinkommt und alle so wart und so und alle warten auf einen Moment und dann sieht man, wie Rita Hayworth irgendwie ins Bild kommt und so ihre Haare zurückwirft.
Stimmt,
und alle schmelzen vor Ergötzung über diesen doch sehr unschuldigen Filmmoment. Das ist eine ganz anrührende Szene irgendwie.
Genau.
Diese harten Gefängnisbros, die können es, diese eine Stelle, wahrscheinlich haben die nur den einen Film im Gefängnis und schon tausendmal gesehen, aber diese eine Stelle, Moment.
Sie sagen auch, she does that with her hair, oder?
Ja,
irgendwie
so, genau.
Das Haar, die Haarsache.
Ja, das ist goldig. Das ist schon goldig.
Stimmt.
Aber eben, also Religion im wörtlichen Sinne, also die christliche Religion im Speziellen, die erscheint in einem zweifelhaften Licht, die erscheint eigentlich als Machtinstrument, als Herrschaftsinstrument und auch als eigentlich, wie du gesagt hast, als Vorwand für ganz heuchlerische oder menschenverachtende Haltungen und Handlungen. Gerade in der Form dieses Gefängnisdirektors, da kriegt man ja eigentlich schon fast ein bisschen Handmaid's Tale Vibes in der Art und Weise, wie das, ich weiß nicht, das friert mich immer ganz besonders, wenn Leute Menschen unterdrücken, niederhalten, entwürdigen unter Zitierung von Bibelstellen. Das macht mich irgendwie, das fuckt mich total ab.
Total.
Und bei diesem Gefängniswärter, und das ist ja bei Handmaid's Tale, da haben wir übrigens auch eine Folge zugemacht, Popcorn Culture, da ist das ja im Überfluss vorhanden und da wird auch deutlich, dass selbst die frommsten dieser ganzen männlichen Führungselite eigentlich Religion nur zum Machterhalt, zur Stärkung der eigenen Herrschaft, zur Unterdrückung von Andersdenkenden für eigentlich auch menschenunwürdige Praktiken missbrauchen. Und da werden Bibelstellen zitiert, bis es dir die Zehennägel hochrollt. Also das ist und das ist bei dem Gefängniswärter auch, der ist bibelfest as fuck, aber man möchte mit dem nicht zur Bibelstunde.
Witzigerweise, ja, aber auch Andy.
Und auch kein Bier trinken.
Nein.
Aber Andy ja auch. Er reagiert ja quasi dann auch auf den Bibelvers, den der Gefängnisdirektor ihm um die Ohren haut, sozusagen. Reagiert er dann auch mit einem entsprechenden anderen Vers.
Der hat seine Bibel auch gelesen.
Ja, das der ist hat witzig, genau.
Ja, genau. Naja, und ich also wenn wir so jetzt versuchen, also ich würde gern versuchen, den Film noch ein bisschen mehr in unser normales Leben zu holen. Mhm. So, was wären denn für euch Dinge oder Begegnungen, die euch mal, keine Ahnung, den so dieses Gefühl von Freiheit in einem Moment gegeben hat, wo ihr dachtet, boah, das habe ich jetzt echt gebraucht.
Ja.
Wisst ihr, was ich meine? Gibt's da irgendwie, weil ich finde, das, was ich vorhin sagte, ich glaube, das ist so universal und deswegen funktioniert das auch so. Diese Erfahrung, dieses Aufatmen, und ich würde das jetzt mal, ohne das abgesprochen zu haben, natürliche Religion nennen, ja, also quasi Spiritualität, im Gegenzug zu dieser bisschen toxischen, institutionalisierten Religiosität. Habt ihr da solche Dinge?
Also ich habe, als wir das auch besprochen haben, da ist mir das eigentlich im Gespräch mit euch zum ersten Mal so klar geworden, wie sich da ein ganzes Spektrum in dem Film, ein Spektrum an Fluchtmöglichkeiten aus den alltäglichen Gefängnissen des Lebens eigentlich auftut. Und ich kann damit sehr gut relaten, wie man so schön sagt, das ist ja eben, das Gefängnis dient dann hier wirklich jetzt als Bild einfach, als Metapher, aber es gibt Zeiten im Leben, wenn man zum Beispiel kleine Kinder zu Hause hat, kaum eine Nacht durchschläft, das Gefühl hat, mein Radius verkleinert sich auf wenige Kilometer oder 100 Meter. Das System ist am Anschlag, alle drehen im roten Bereich und so, Eltern und Schwiegereltern sind nicht in der Nähe. Da gibt's ja Zeiten, wo du wirklich denkst, fuck, ich komme hier nicht mehr raus. Und wenn du dann irgendwie einen Freund hast, der sagt, so jetzt, keine Ahnung, jetzt gehen wir ins Kino. Oder jetzt gehen wir 3 Stunden sprudeln oder irgendwie so. Oder wenn du, ich habe das immer wieder erlebt und auch, das ist ja nicht abrufbar, aber ich war immer wieder überrascht davon, zum Beispiel an einem Konzert, wo du merkst, wie sich so ein magischer Raum öffnet, wo du irgendwie merkst, jetzt ist irgendwie dieser Zauber der Musik oder dieses Moments, der holt mich jetzt aus allem raus. Und dann kommst du zurück nach diesem Konzert und du hast das Gefühl, da hat sich etwas geöffnet. Und ich kann das enorm gut nachvollziehen und habe immer wieder solche Momente gehabt. Ich kenne solche Momente auch aus Gottesdiensten. Das würde ich jetzt nicht das einfach völlig irgendwie areligiös framen oder so. Ich kenne das auch aus Gottesdiensten, aber eben längst nicht nur. Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt bin ich einem lebensphasenbedingten Gefängnis für kurze Zeit entflohen und bin nicht mehr ganz derselbe, wenn ich zurückkomme. Ein bisschen so, wie der Andy Dufresne sagt, nach den 2 Wochen im Loch, sagt er, und ich habe die ganze Zeit die Musik gehört. Und die sagen dann, ja, was haben die dir den Plattenspieler ins Loch runtergeworfen? Und er sagt, nee, ich habe die ja hier drin gehabt. Die Musik hat die ganze Zeit weitergespielt. So. Ja, da bin ich.
Toll, ne?
Ja.
Ja, ich denke an so Momente, wo ich, keine Ahnung, ich hab ja auch durchaus, finstere oder depressive Züge in mir, und wo ich irgendwie sehr verzweifelt war wegen bestimmter Lebensumstände und wegen inneren Gefängnissen, depressiven Dingen, und dann komme ich mit irgendwelchen wirklich guten Freunden zusammen, ähnlich wie auch hier im Film Menschen sich wirklich stützen, gute Freunde sind, und wir unterhalten uns und es wird ein tiefes Gespräch, und plötzlich sagt jemand von den, keine Ahnung, einen Satz oder so, und plötzlich wird Licht. Also Licht ist ein bisschen zu viel gesagt, aber der Vorhang zieht sich so weg.
Ja. Yeah.
Und du merkst innerlich, boah, das habe ich jetzt gebraucht.
Ja. Yeah.
Oh, so wie wenn dir jemand aus einer Grube, du sitzt in der Grube und hält dir die Hand hin und zieht dich hoch. Und es ist gar nichts Spektakuläres passiert, aber in dieser Begegnung, in der Freundschaft und dann der richtige Satz im richtigen Augenblick. Ja, und so Momente habe ich schon einige gehabt in meinem Leben, für die ich sehr dankbar bin, weil die in diesem Augenblick sich angefühlt haben wie eine Lebensrettung. So, so, das wären so Sachen, an die ich denke. Zum Beispiel. Ja. Hast du auch noch eine Geschichte?
Ich habe euch jetzt zugehört und ratter so die letzten 15 Jahre so in meinem Leben gerade durch. Also ich kann dir total beipflichten bei dem, was du gesagt hast. Ich habe ja auch meine depressiven Momente. Und da ist es auch manchmal gar nicht so einfach, sich in so Gesellschaft von FreundInnen oder sowas zu begeben und sich den Menschen dann auch zuzumuten. Und vielleicht dann auch sich zuzumuten, wenn einem nicht gerade die Sonne aus dem Arsch scheint, sozusagen.
Schön gesagt.
Ja.
Und auch eben den FreundInnen zuzumuten, dass man selber gerade nicht viel einbringen kann, vielleicht in die Freundschaft oder auch in den Moment, in diese Situation, in der man gerade irgendwie ist. Und darauf angewiesen ist, auch einfach sein zu dürfen, aber auf eine sehr menschliche Art und Weise. Also das, was du beschrieben hast, sind ja gefühlt auch immer so auch ein schönes Wort wieder, was auch sehr viel benutzt wird, so Resonanzerfahrung. Also der Moment, wo ich erfahre, dass ich als Mensch gesehen werde und dass ich nichts leisten muss und nichts einbringen muss und auch gerade nicht mein Gegenüber fragen muss, wie es ihm oder ihr geht, sondern wo ich auch einfach sein darf und das manchmal schon reicht, um mich sozusagen da dann wieder ein bisschen rauszuziehen.
Ja, schön. Und ich finde das ein guten Aspekt noch, das ist einfach auch sehr individuell, solche Geschichten. Total. Also das, was du jetzt mit Freunden, ich habe das auch so, ich denke, eine kleine Gruppe von Freunden, die man an einer Hand abzählen kann, haben mir die letzten Jahrzehnte den Arsch gerettet und waren immer wieder so verantwortlich für Momente, in denen ich solche Erfahrungen gemacht habe. Aber es gibt ja auch Menschen, die so gestrickt sind, dass in Momenten, in denen sie sich irgendwie gefangen fühlen, dass sie eben gerade nicht jetzt sich anderen aussetzen mögen. Also ich bin verheiratet mit einer Frau, die dann 2 Tage in die Berge fährt und dann kommt sie zurück und strahlt bis hinter beide Ohren und sagt, das war wie 2 Wochen Ferien so das. Also
wie
ja,
guckt sie nach 2 Wochen Ferien mit der Familie?
Ja gut, das ist was anderes. Da brauchst du auch Therapie. Also das ja, aber genau. es ist ja individuell, aber ich glaube, es gibt diese Schlupflöcher oder es gibt diese im Vorhang diese Risse, durch die man irgendwie auch aus persönlichen Gefängnissen manchmal kurzzeitig und manchmal sogar längerfristig ausbrechen kann auch.
Ja, und man könnte das ja eben mal Auferstehungsmomente nennen. So.
Ja, so da wie der sind Film, wir jetzt bei Ostern.
So wie der Film dann am Schluss, wenn er die Flucht quasi offenlegt, auch wunderschön gemacht und du nochmal gezeigt kriegst, wie dann Andy auch wirklich durch die Scheiße warten, kriechen muss.
Also richtig durch die Scheiße.
Also richtig durch die Scheiße.
Durch das Kanalisationsrohr.
Ich wollte gerade sagen, er entkommt dann durch das Kanalisationsrohr.
Genau. Und dann steht er draußen und du siehst da das Gefängnis im Hintergrund und dann fängt es an zu regnen und er steht so da und hebt die Arme. Und es ist ja wie so eine pfingstliche Geste, weißt du, so ein Pfingstgottesdienst. Ja. So, er öffnet sich und der Regen wäscht die ganze Scheiße ab. So wie Taufe quasi. Ne?
Ja,
und das ist definitiv eine Auferstehungsszene sozusagen.
Ja.
Ne? Und dann setzt der Film ja noch einen drauf, weil
dann spricht er ja das Bekehrungsgebet dann.
Ja, genau.
Das habe ich jetzt nicht mal ganz in Erinnerung.
Nein. Ich meine nur, und dann geht's ja noch weiter quasi. Und Red wird ja irgendwann auch entlassen. Und Andy hat für ihn einen Weg vorbereitet, wie er ihn finden kann. Und wenn die beiden sich dann ganz am Ende
am Strand
von Mexiko treffen und in die Arme fallen, das ist die nächste Auferstehungsszene, nämlich die von Red quasi. Mhm. Und das ist schon sehr wundervoll.
Ja.
Nachdem wir die ganze Zeit graue Gefängnismauern hatten, stehen wir plötzlich an einem wunderschönen Strand und diese beiden alten Freunde treffen sich nach Jahren wieder. Das hat natürlich noch Jahre gedauert, bis Red entlassen wurde. Und das ist einfach gilt auch als eins der befriedigendsten besten Enden der gesamten Filmgeschichte sozusagen. Ja,
wollte ich auch sagen, ist immer wieder genannt worden, the most rewarding end irgendeines Films. Also das, und das, ich habe das auch so erlebt. Das ist also der Schluss des Films, da drehst du durch, da denkst du, meine Fresse, ist das geil.
Das ist auch ganz viel innere Erlösung.
Ja, genau, genau. Gerecht, ja, die Gerechtigkeit siegt auch insofern, als jetzt Andy als Unschuldiger endlich frei ist und der Gefängnisdirektor und die Wärter, die da in diesem Shady Business involviert sind, vor allem der Gefängnisdirektor, der kriegt ja dann wirklich die Rechnung auf den Tisch und
er nimmt sie sich dann selber.
Ja.
Genau.
Film ist ja jetzt schon so 31 Jahre tatsächlich alt, von 1994. Wie seht ihr das? Habt ihr das Gefühl, der Film ist irgendwie aus der Zeit gefallen? Oder wenn wir jetzt auch so schauen, also ich habe ihn mir jetzt auch nochmal angeguckt in Vorbereitung. Wie fühlt er sich so an, wenn man quasi heute darüber spricht, dass man so einen Film gesehen hat, der eigentlich ganz viel Hoffnung auch als Botschaft in sich trägt und ganz viel, wie du es gesagt hast, irgendwie Freude an Sinnlichkeit und an den schönen Momenten des Lebens und auch einfach diese Beharrlichkeit und so ganz viel Positives letzten Endes, das sich dann doch irgendwie auch auszahlt. Wie fühlt ihr das
also so? Ich würde sagen,
2025?
Ich würde sagen, filmisch gesehen funktioniert er nach wie vor sehr gut, obwohl du ihn heute sicherlich schneller drehen würdest. Mhm. Also ich glaube, er ist ja durchaus mit viel Ruhe und ruhigen Bildern und Kameraschwenks.
Ja. Er dauert auch.
Und er dauert auch gedreht, was wundervoll ist, was auch gut dazu passt. Aber ich vermute, das würde man heute nicht mehr so machen, weil das, du brauchst ein bisschen mehr Bewegung. Aber es funktioniert immer noch sehr gut, finde ich. Mhm. Ich habe ein paar Mal gedacht, ja, diese Gefängnisästhetik ging mir irgendwann auch so ein kleines bisschen auf den Sack. Also irgendwann hatte ich gedacht, ja, das haben wir jetzt ja alles schon gesehen. So, das hat nicht die Magie des Films beeinträchtigt, aber auch hier würde ich sagen, du würdest heute versuchen, ein bisschen mehr Abwechslung in den Bildern zu liefern, sozusagen. Aber ich finde, er ist gut gealtert. Also man kann ihn eben noch sehr, sehr gut gucken.
Ich finde, trotz dessen, dass es ja auch ein schwieriges Thema oder schweres Thema ist mit dem Gefängnis, ist es trotzdem ein Wohlfühlfilm. Ja. Und zwar, weil im besten oder auch im schlechten Sinne, die Figuren sind jetzt nicht super komplex. Also es gibt ganz klare Gute und es gibt ganz klare Schlechte. Und der Gefängnisdirektor ist schlecht und die Wärter sind schlecht. Und dann gibt es noch ein paar Insassen, die auch eher so Arschlochtypen sind. Und dann gibt es aber auch die sich so ein bisschen entwickeln. Aber wir wissen genau, irgendwie Andy macht das gut und er ist gut für seine Freunde da. Und Red ist auch ein Guter. Und trotz dessen, dass wir irgendwie im Gefängnis sind, gibt es so recht klare Einteilungen
der Figuren. Ja, das ist relativ simpel eigentlich.
Es ist relativ simpel, aber das ist ja auch irgendwie gerade das Schöne und deswegen vielleicht auch the most rewarding end, weil eben diese klare Einteilung zwischen gut und böse und so dann sich am Ende dann halt auch noch auszahlt. So, also es kommt dann zu dem Schluss des Ganzen.
Also anders als meistens im normalen Leben.
Ja. Richtig.
Ja.
Aber naja.
Also ich finde
alles wird gut. Fragezeichen.
Ja. Ich finde auch, er ist gut gealtert. Natürlich kann man sagen, die Tatsache, dass du hast mich dann korrigiert im Vorfeld. Ich habe gesagt, es kommt gar keine Frau vor eigentlich. Aber du hast gesagt, es kommen 4 verschiedene Frauen vor. Aber also wenn man das zusammenschneidet, kommt man auf keine 30 Sekunden.
Ich wollte gerade sagen, nicht länger als 5 Sekunden.
Genau. Also der sogenannte Bechdel-Test, der ja angewandt wird auf Filme nach dem Kriterium, gibt es irgendeine Szene, in der Frauen auch ohne Männer im Bild sind? Gibt es eine Szene, in der Frauen miteinander sprechen, aber nicht über Männer sprechen? Und so, es gibt so bestimmte Kriterien, da fällt er aber gnadenlos durch.
Komplett.
Das eigentlich ist es ein reiner männerbesetzter Film. Spielt in einem Männergefängnis, von daher kann man ihm das jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Aber abgesehen davon, ich finde, der ist gut gealtert und ich finde sogar in unserer Zeit, also ich meine, wir leben ja jetzt vielleicht mehr denn je in Zeiten, in denen wir eigentlich diese Art von Resilienz, von Durchhaltewillen brauchen, um durch diese vielfältigen Krisen zu kommen. Also das ist ja jetzt wirklich eine Zeit, in der kein Grund besteht, daran zu glauben, dass sich die Probleme, vor denen wir global, geopolitisch, auch klimatechnisch und so stehen, dass sich die jetzt in einem schnellen Aufwisch lösen lassen, sondern da braucht es einen Durchhaltewillen mit einer Hoffnung vor Augen, mit einer Zuversicht, dass es auch noch mal besser kommt, mehr denn je. Also
auch mit einem Ziel.
Ja.
So, und auch mit einem Ziel, was man auch wirklich erreichen will, wo man sagt, das ist auch ein Ziel, wo ich auch hin möchte. Ja.
Und wäre das jetzt eine Predigt, die ich in meinen alten Tagen gehalten hätte, dann würde ich die Zuschauer jetzt fragen und die Hörenden, was ist dein Geologenhämmerchen?
Genau.
Wo bist du dran mit einer Beharrlichkeit und einem Glauben an ein gutes Ende,
diese
Wand auszuhöhlen,
komm,
und Stein für Stein dir den Weg
Halleluja.
In die
nein,
Freiheit.
Tu's nicht.
Bridget,
nein.
Brother!
Nein.
Manche werden nicht glauben.
Richtig.
Manche werden sich diesem Weg widersetzen.
Sie werden
Sie mögen unter des, uns sein heute.
Sie werden Plakate des Gerichts hinter ihren Schreibtischen aufhängen.
Jana, was
ich
steht
das manchmal
in deinem
sehr schlimm.
Gut, aber ihr wisst, worauf ich hinaus wollte auch. Genau.
Nein, danke, es war sehr schön.
Ja, danke.
Hey, ich könnte jetzt eine super Überleitung zu den Publikumsfragen machen.
Ja, mach das. Perfekt.
Weil ihr habt fleißig geschrieben, mega gut. Und zu dem, was du gerade gesagt hast, ganz oben steht bei mir eine Frage. Ist Die Verurteilten eigentlich ein Gefängnisfilm oder einfach nur ein sehr langer TED-Talk über Resilienz? Fand ich sehr schön zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich hatte heute Morgen auch noch eine Podcast-Aufnahme mit Anja Blacher, die ist Bergsteigerin und die erste Frau, die 12 von den 14 8000er Gipfeln ohne Sauerstoff erklommen hat und durch die Antarktis alleine mit so einem 100 Kilo schweren Schlitten gelaufen ist. Also ganz wilde Sachen macht, wirklich ganz wilde Sachen. Mit der habe ich auch über Resilienz gesprochen. Und es passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Dieses, was ist mein Hämmerchen? Was ist die Sache, an der ich dranbleiben kann? Was ist das, wofür ich 19 Jahre lang diesen kleinen Meißel, diesen kleinen Steinhämmer in die Wand schlage, um dann irgendwann in der Kloake zu landen, sozusagen, auch wenn die Kloake dann mein Weg in die Freiheit ist. Und das fand ich auch in meinem Gespräch heute Morgen ganz spannend, aber das würde zu der Frage passen und auch zu dem, was du gerade gesagt hast.
Aber darf ich zumindest auf die Frage auch noch antworten, das ist auch ein wunderschöner Film.
Ja.
Das ist nicht nur eine Studie über Resilienz oder so,
nein,
sondern es ist ein Film, in dem man sich wirklich reinfallen lassen kann, den man gut eben in 2 Stunden gucken kann, der einen in eine andere Welt entführt, Anteil gibt an dem Schicksal von Menschen. Also auf der rein filmischen, unterhaltsamen Ebene funktioniert er einfach auch wundervoll.
Voll, auf jeden Fall. Das wollte ich dem Film gar nicht absprechen. Genau.
Ich wollte nur, weil das war ja die Frage. Und ich wollte noch mal sagen, das ist schon noch ein Film. Also,
ja.
Und zwar ein echt guter.
Ja, und was ich schon entscheidend finde, die Form macht auch den Inhalt mit aus. Also ein TED-Talk ist oft ein natürlich sehr aufbereiteter, rhetorisch aufbereiteter, aber es ist eigentlich ein Vortrag, der gesättigt ist mit empirischen Fakten.
Genau.
Das wäre jetzt ein ganz anderer Inhalt, ja, eine ganz andere Geschichte. Da würde man zeigen, dass Menschen mit Hoffnung resilienter sind und stärkere Widerstandskräfte entwickeln und so weiter. Der Film erzählt eine Geschichte. Und ich finde das ganz fundamental, weil ich nämlich zutiefst überzeugt bin, dass Hoffnung immer narrativ strukturiert ist. Also Hoffnung bedeutet eigentlich immer, ich verstehe mich als Teil einer Geschichte, die mindestens potenziell ein gutes Ende findet. Und dieser Film erzählt eine Geschichte, die ein gutes Ende findet. Und auch wenn das eine unwahrscheinliche Geschichte ist, also die Chance, dass der da scheitert, dass er nicht durchhält, dass das Loch in der Wand entdeckt wird und so weiter, im realen Leben wäre von 1000 solchen Leuten wahrscheinlich nicht mal einer entkommen. Aber es ist eine Möglichkeit. Und die Hoffnung lebt von der Möglichkeit, dass die Geschichte ein gutes Ende findet und ich finde mich in dieser Geschichte wieder. Und das ist eigentlich die Kraft dieses Films, die wahrscheinlich dann, ohne jetzt TED-Talks abwerten zu wollen, aber die wahrscheinlich vielleicht sogar die Wirkung eines TED-Talks übersteigt, weil es etwas anderes ist. Es ist eine Geschichte. Ja. Willst du die nächste oder soll ich?
Du kannst auch eine wechseln? Raussuchen. Ja, ja.
Jemand oder zwei Leute sagen, diese Strandszene am Ende, ist das ein klassisches Rom-Com-Finale? Einen Kuss gab es ja nie zwischen Andy und Red. Ja, ich weiß, wer das geschrieben, ich weiß genau von wem
das ist. Das ist eine schöne Frage.
Und ich werde nachher mit dir noch sprechen.
Aber ich sag mal, beim typischen Rom-Com-Ende hättest du ja den einen oder die eine, die am Flughafen ist und quasi fast in den Flieger steigt und der Typ und sie hatten sich gerade gestritten und dann fällt ihm auf, dass er sie doch liebt und er rennt von dem einen Ende der Stadt zum Flughafen und du siehst ihn rennen und rennen und rennen und dann am Gate kriegt er sie gerade noch und dann kommt der Kuss.
Nein, nee, klassisch wäre, er kriegt sie nicht. Aber sie ist gar nicht in den Flieger gestiegen.
Oder so, genau. Und dann treffen sie sich vor dem Flughafen, weil sie ihn suchen gegangen ist.
So sieht's aus. Genau.
Hat jemand ein Taschentuch?
Und dieses Ende ist nicht so. Das ist, Red macht auch eine Reise, die von Andy vorbereitet worden ist. Und das hat sehr wenig Rom-Com-Haftes, finde ich. Sondern ist es einfach, es hat eher eine Art, also nicht against all odds finden wir unsere Liebe, sondern against all odds treffen zwei Freunde wieder aufeinander, die sich gegenseitig ganz viel zu verdanken haben.
Hm. Jo.
Ja.
Finde ich auch.
Kann man so sagen.
Ja, es gibt ja diese Kritik von Wolfgang M. Schmidt, der jetzt, ja, mit dem ich das nächste Gespräch führen werde, sofern er mit dem Zug da auch tatsächlich hierher gekommen ist. Und der hat ja den Film ein bisschen schlecht geredet.
Er hat gesagt, der ist kitschig.
Ja, genau. Und er hat sich auch an diesem Ende ein bisschen abgearbeitet und hat dann natürlich auf seine typische ideologiekritische Art und Weise, hat er gesagt, ja, schlussendlich entkommen die beiden dem Gefängnis nicht, weil sie in einem quasi typisch Urlaubskatalog werbemäßig inszenierten Strand dann enden. Also sie entkommen quasi sie entkommen dem kapitalistischen System nicht wirklich, weil sie am Schluss wird quasi das, was als Paradies dann dargestellt wird, hat die Ästhetik einer Fernsehwerbung so. Ich habe mich trotzdem gefreut.
Das ist schon kleinlich, muss man sagen.
Man kann das so sehen, finde ich, und es stimmt auch. Aber es ist auch schön, das einfach zu genießen.
Ja.
Man kann sich da trotzdem reinlegen, finde ich.
Genau.
Ja.
Und sich selbst auch sozusagen diese, also das tut dem Gehirn ja auch gut. Also so funktioniert unser Gehirn ja auch. Deswegen gibt's ja auch diese Enden, most rewarding
ends. Ja.
Die machen ja tatsächlich was mit unserem Gehirn, weil unserem Gehirn es unglaublich gut geht, wenn sowas passiert.
Ja.
Und deswegen fühlen wir uns ja danach so gut, weil wir das Gefühl haben, es passiert das, was passieren sollte. Und das gibt uns eben das gute Gefühl. Und da werden dann auch Glückshormone entsprechend mehr ausgeschüttet, als wenn das nicht passieren würde. Und das ist ja auch voll okay.
Und ich würde annehmen, Wolfgang M. Schmidt würde genau das kritisieren und sagen, damit seht ihr, dass ihr immer noch gefangen seid.
Ja, aber ich schäme mich nicht für meine Glückshormone.
Absolut, richtig. Überhaupt gar nicht.
Schnauze, Wolfgang. So, nächste Frage, komm mal.
Pass auf, der kommt jetzt dann hier rein. Gedankenspiel, wenn der Film 2025 gedreht worden wäre, magst du das beantworten, Jana? Ich mag das nicht sagen. Welche Person wäre dann auf dem Rita Hayworth-Poster?
Ja.
25. Ich würde sagen, wie heißt sie? Hier, die auch die auf die Black Widow spielt.
Ah ja, Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson.
Nee, die wäre früher dran. Also die wäre nicht 2025.
Aber ich glaube, die wäre immer noch dabei.
Könnte ich. Also in meinem Gefängnis. In meinem Gefängnis würde das Scarlett Johansson hängen.
Persönlich. Also. Welche Frau wäre in deinem Gefängnis auf diesem Poster? Ja. Kann ich hier einen Joker ziehen? Das ist,
gut. Ja,
dann hätte ich gern Ryan Gosling.
Ach, ja. Ja, natürlich Margot Robbie wäre.
Margot Robbie, ja.
Gut, aber ich wollte mich ja gar nicht äußern.
Machst du, soll ich?
So, habt ihr noch mehr Tipps, Gedanken, wie man das Kirchenjahr mit dem jeweils passenden Film begehen könnte?
Ich habe es gelesen und dachte so, wollen wir das jetzt vorlesen? Das Kirchenjahr mit passenden Filmen begehen.
Ich bin da, Jay, das ist eigentlich dein Ressort. Du hast letztens einen Film als Weihnachtsfilm ausgegeben und ich spreche jetzt nicht von Die Hard, das ist ein Weihnachtsfilm, aber
Terminator.
Terminator. Ja, genau.
Es war in Terminator auf jeden Fall ist ein Weihnachtsfilm. Das war in unserer Weihnachtsfilmfolge und da haben wir auch über tatsächlich Liebe im Kontext von Terminator gesprochen.
Genau. Jay, mein Lieblingsweihnachtsfilm.
Ja, definitiv ist es ein Weihnachtsfilm.
Ja, erklär's mal. Es ist gar nicht so blöd, ja.
Ja, natürlich,
warum bin ich jetzt?
Das ist die verfilmte, in die Zukunft gelegte Kindermord von Bethlehem-Geschichte, die uns hier in Form eines Science-Fiction präsentiert wird.
Ja.
Überhaupt keine Frage.
Ja. Weihnachtsfilm. Ja, genau. Das ist eigentlich auch kein Widerspruch, gell?
Bei Himmelfahrtsfilmen, da driften wir dann so ein bisschen vermutlich einfach in die Out-of-Space-Filme ab und würden uns da dann vermutlich wieder filmen.
Nee, aber darüber könnten wir mal eine Folge machen.
Wir machen das.
Wir könnten mal uns Gedanken machen, welche Filme wir für bestimmte Feste im Kirchenjahr nehmen würden. Das finde ich eigentlich eine geile Idee, ehrlich gesagt. Danke für die Frage.
Im Kino durch das Kirchenjahr, ja? Das wäre ganz schön.
Könnten wir mal eine Folge machen, finde ich. Also das meine ich jetzt ernst.
Ja, okay. Ich hab so.
Ja, du klatschst.
Ich schreibe ja schon mit.
Okay. Was haben wir denn noch hier?
Wollen wir das als Schlussfrage für Jay nehmen? Wann kommt der Jay-Cut von The Shawshank Redemption? Da musst du aber ein bisschen was zu deinem verqueren Hobby sagen.
Mhm. Ja, ich mache ja Fan-Edits und das spielt jetzt gerade darauf an, dass man, also das sind Fans von Filmen, die Filme entweder umschneiden oder geschnittene Szenen wieder hinein machen. Aus lauter Liebe zu diesem Film versuchen sie, die zu fixen oder länger zu machen oder wie auch immer. So, und davon habe ich einige gemacht. Ich zu Shawshank, glaube ich, da gibt's keine geschnittenen Szenen, leider, die man zur Verfügung hätte. Also es gibt bestimmt geschnittene Szenen, aber die sind nicht veröffentlicht. Deswegen könnte ich die nicht wieder hineintun. Und ich wäre wahrscheinlich in der Versuchung, ihn ein bisschen schneller zu schneiden, um ein bisschen mehr Tempo reinzubringen. Und dann denke ich aber gleichzeitig, ich glaube, damit würde ich dem Film den Zauber nehmen. Also mache ich es lieber nicht. Von daher, glaube ich, wird es von mir keinen Fan-Cut zu The Shawshank Redemption geben. Übrigens auch nochmal spannend, weil ich den Titel gerade sage, Shawshank Redemption, Erlösung.
Ja. Passend dazu ist auch noch eine Frage reingekommen. Meint der englische Filmtitel nur die Selbsterlösung von Andy oder transportiert der Film auch etwas Erlösendes für alle? Ich würde sagen, das, was wir gerade auch besprochen haben.
Ich finde, darüber haben wir jetzt ja ganz viel gesprochen, dass es um Erlösung geht, nicht immer im religiösen Sinne, aber auch im spirituellen Sinne irgendwie.
Ja.
Ich würde sagen, das ist ein Moment, um dieses Gespräch noch halbwegs würdevoll zu beenden. Und
ich glaube auch.
Freue mich, dass ihr da gewesen seid und auch an alle Zuhörenden, falls wir diesen Teil überhaupt noch in den Podcast reinnehmen,
doch, dann müssen wir noch machen.
Ja.
Finde ich schon.
Ja, du kannst ja deinen Fan-Edit machen von dem Podcast-Gespräch. Genau, wünschen euch eine super Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Popcorn Culture.
Yeah, schön, dass ihr da wart.
Vielen
Dank. Hat einen Riesenspaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Tschüss.
Bye. Revlab.